SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Marie Gedin, guten Tag. Oder besser, antreten, zuhören. In Berlin geht es nämlich heute im Bundestag um die Wehrpflicht. Oder besser gesagt, um deren Wiederbelebung. Verteidigungsminister Pistorius, SPD, hat da inzwischen recht konkrete Pläne, die er jetzt erstmal den Abgeordneten im Verteidigungsausschuss vorgestellt hat. Am Nachmittag gibt es dann für den Rest der interessierten Öffentlichkeit eine Pressekonferenz. Die wichtigsten Informationen hat jetzt aber schon mal Bianca Schwarz aus unserem Hauptstadtstudio.
Um mehr Menschen in den Wehrdienst zu bekommen, will Verteidigungsminister Boris Pistorius Folgendes umsetzen. Ab nächstem Jahr sollen alle Männer und Frauen, die dann 18 werden, von der Bundeswehr angeschrieben und erfasst werden. In der Folge soll ein 6-monatiger Wehrdienst geplant sein, der auch verlängert werden kann. Männer und Frauen wären davon jedoch nicht gleichermaßen betroffen. Nach dem Besuch von Pistorius im Verteidigungsausschuss scheinen noch einige Fragen offen zu sein. Erste Reaktionen gibt es zum Beispiel von der FDP. Sie findet es nicht gut, dass Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden sollen. Allerdings müsste man das Grundgesetz ändern, um Frauen zum Wehrdienst zu verpflichten. Von den Grünen wird beispielsweise kritisiert, dass der bereits bestehende freiwillige Wehrdienst nicht attraktiv genug sei und es deswegen hohe Abbrecherquoten gebe. Der Union hingegen gehen die Vorschläge von Pistorius nicht weit genug.
Also, ein erster Schritt hin zur möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht, zu einem neuen Wehrpflichtmodell. Aber natürlich gibt es, gerade angesprochen ja, nicht nur den Dienst bei der Bundeswehr. Es gibt auch andere Formen eines sogenannten Gesellschaftsdienstes. Und das Rad neu erfinden muss man da nicht, erklärt Rabea Haß von der Hertie-Stiftung in SWR aktuell. Sie ist Autorin einer Machbarkeitsstudie zu Gesellschaftsdiensten.
Wenn wir uns angucken, was wir an Angeboten haben im freiwilligen sozialen Jahr, freiwilliges ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst, dann kommt es einem Gesellschaftsdienst schon sehr nahe und kann aus meiner Sicht auch als Blaupause dienen, um diese Art von Angeboten auszuweiten. Denn wir sehen, dass gerade junge Menschen von den Angeboten wahnsinnig profitieren. Und das ist für sie ein Lern- und Orientierungsort, wo sie viel sowohl darüber erfahren, was sie beruflich machen wollen, aber aus meiner Sicht noch viel wichtiger, auch erfahren, wie sie sich in Gesellschaft einbringen können.
Und eins der großen Probleme aus Sicht der Expertinnen im Moment?
Dass wir sowohl bei den zivilen als auch den militärischen Angeboten für Freiwilligendienste sehen, dass ganz viele Jugendliche schlicht und ergreifend gar nicht wissen, dass es diese Angebote gibt.
Wissensvermittlung also. Und das ist die perfekte Überleitung zum heutigen Anne-Frank-Tag. Anne Frank, mit 16 umgekommen im KZ Bergen-Belsen, wäre heute 95 Jahre alt geworden. Und an vielen Schulen gibt es an diesem Tag besondere Aktionen gegen Antisemitismus. Dass das wichtiger ist denn je, das dürfte jedem klar sein, der ansatzweise Nachrichten zur Kenntnis nimmt. Aber um was geht es konkret im Jahr 2024? Das erklärt in SWR aktuell Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt.
SchülerInnen kennen häufig nur die Historie, kennen häufig den Holocaust, Anne Frank als ein wichtiges Opfer der Shoah. Aber jüdische Menschen in Deutschland strugglen einfach auch damit, die aktuelle Lebensrealität zu transportieren. Und wir versuchen in unserer Arbeit, diese Brücke zu schlagen von der Vergangenheit in die Gegenwart und auch sehr viele aktuelle, relevante Themen aufzubringen, zum Beispiel auch Krieg und Frieden, Flucht und weitere Themen ins Spiel zu bringen, mit denen sich die jungen Menschen heute auseinandersetzen und die eben eine Brücke zu Vergangenem schlagen können.
Heute am 12. Juni ist Anne-Frank-Tag. Und heute hat der Landtag von Baden-Württemberg zu Beginn seiner Sitzung an den in Mannheim getöteten Polizisten Ruven Lauer erinnert. Landtagspräsidentin Arras von den Grünen würdigte seinen Einsatz.
Wir trauern um einen freundlichen, aufrichtigen, sehr beliebten und besonderen jungen Mann, der durch seinen Dienst bei der Polizei die Welt ein kleines bisschen besser machen wollte. Friedlicher und sicherer.
Die baden-württembergische Landesregierung will im Bund erreichen, dass das Waffengesetz verschärft wird. Als Folge aus dem Messerangriff von Mannheim sollen Messer mit einer Klinge von mehr als 6 Zentimetern in der Öffentlichkeit verboten werden.
Fokus Südwest.
Und bei allen politischen Diskussionen, egal ob über Waffengesetze, Wehrpflicht oder Wahlen, wollen wir nicht das ganz große Thema der vergangenen Wochen vergessen. das Hochwasser. Und da gibt es inzwischen auch am Bodensee leichte Entspannung. Zwar gilt am Untersee weiter die höchste Hochwassergefahrenstufe. Der Pegel bei Konstanz ist aber seit gestern nicht weiter gestiegen. Er liegt aktuell bei 5,09 Meter. Die Hochwasservorhersagezentrale geht davon aus, dass er weiter fällt. Tina Löscher.
Der Wasserstand des Bodensees bei Konstanz dürfte demnach morgen unter die 5-Meter-Marke fallen. Zwischenzeitlich hatte der Pegel dort fast 5,10 Meter erreicht. Das Wasser war an mehreren Stellen über die Ufer getreten. Beispielsweise in Bodmann-Ludwigshafen, Konstanz und Radolfzell sowie auf der Schweizer Seite in Gottlieben und Berlingen. Zum Schutz sind vielerorts Wege und Straßen am Ufer gesperrt. Es wurden Sandsäcke ausgelegt und Hochwasserschutzwände aufgestellt. Trotz des Hochwassers ist die Wasserqualität an den offiziellen Badestellen im Kreis Konstanz unbedenklich. Proben hätten keine Hinweise auf mögliche Krankheitserreger wie Keime oder Bakterien ergeben, teilt das Landratsamt mit. Durch das Hochwasser sei die Strömung allerdings stärker, auch könne es Treibholz im See geben.
Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks an den 4 Universitätskliniken in Baden-Württemberg aus. Von heute bis Freitag sind die nichtärztlichen Beschäftigten der Uniklinik Ulm dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Von morgen an dann auch die Unikliniken in Tübingen, Heidelberg und Freiburg. Die Akut- und Notfallversorgung sowie nicht aufschiebbare Behandlungen seien abgesichert, so die Gewerkschaft. Verdi fordert 11% mehr Gehalt für die Beschäftigten, außerdem eine Entlastung von Pflegekräften und eine bessere Ausbildungsqualität. Es ist immer wieder Thema, besonders auf Autobahnabschnitten ohne Tempolimit. Und es ist ein Wunder, dass und wenn dabei nicht mehr passiert. Illegale Autorennen. Ein verbotenes Rennen hat gestern Nachmittag auf der A5 im Kreis Lörrach für Aufregung gesorgt. Die Polizei ermittelt inzwischen gegen 8 Fahrer, wie SWR-Reporter Owusu Künzel berichtet.
Laut Polizei hatten Autofahrer telefonisch gemeldet, dass mehrere hochmotorisierte Fahrzeuge zwischen dem Autobahndreieck Neuenburg und Efringenkirchen sehr schnell in Fahrtrichtung Süden unterwegs sind. Die Autos sollen britische Kennzeichen gehabt haben. Unter anderem sollen einige der Autofahrer auch rechts und über den Standstreifen überholt haben. Beamte verschiedener Reviere, der Bundespolizei und des Schweizer Zolls, konnten 8 Autos auf den Autobahnen A98 und A861 sowie an der Grenze Rheinfelden kontrollieren.
Und gute Nachrichten für einen schwäbischen Mittelständler, für die Firma Stihl. Die Kettensägen Made in Germany sind nämlich in den USA so beliebt, dass sie jetzt einen renommierten Wirtschaftspreis in New York bekommen. USA-Korrespondentin Antje Passenheim.
Das sei mit Sicherheit die kleinste deutsche Firma, die diesen angesehenen Preis je bekommen habe, freut sich Aufsichtsratsvorsitzender Nicolas Stihl. Das schwäbische Familienunternehmen werde in den USA tatsächlich als echte amerikanische Marke wahrgenommen.
Sehr viele unserer Kunden, die sehr gern für sich sagen, we buy American, kaufen dann Stihl und sind dann auch der Meinung, dass sie ein amerikanisches Produkt gekauft haben.
Der Traditionsbetrieb aus Waiblingen bei Stuttgart produziert seit 50 Jahren in den USA. Dort erwirtschaftet der Konzern fast ein Drittel seines gesamten Umsatzes.
Und dann war da noch
die Kunst, die Musik und die Erinnerung an eine große Künstlerin, die jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Es ist ein Kreuz mit diesem Lied, hat sich Françoise Hardy erinnert, auch noch mehr als 50 Jahre, nachdem sie mit Tous les garçons et les filles zum Star wurde.
Die Liebe zur Musik packte Françoise Hardy als Teenagerin. Im Radio hörte sie Popmusik, kaufte sich die Partitur eines Brel-Chansons und bekam zum Abitur ihre erste Gitarre. Sie sang nicht nur auf Französisch, sondern auch auf Englisch und als ehemalige Germanistikstudentin natürlich auf Deutsch.
Frag den Abendwind, wo das Glück beginnt.
Ihre hochgewachsene, androgyne Figur, ihre langen, blonden Haare, ihr puppenhaft schönes Gesicht machten sie zur Stilikone der 60er Jahre. Es dauerte nicht lange und die junge Hardy machte sich einen Namen unter den ganz großen Künstlern Frankreichs. Sie wurde zum Star des Yéyé, der französischen Popmusik. Serge Gainsbourg schrieb ihr 1968 den Hit Comment te dire adieu, mit dem sie es wieder in die deutschen Charts schaffte.
Sous aucun prétexte, je ne veux.
Korrespondentin Sabine Wachs aus Paris über François Hardy, deren Sohn vergangene Nacht bei Instagram schrieb: Maman est partie. Mama ist gegangen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.